Vor 30 Jahren waren die Ungarn die Hoffnung. Das war überhaupt das Tor zur Welt. Da, wenn man dort war, also wenn man die Möglichkeit dort hatte, das war schon ein bisschen Westen und die waren aufgeklärt und Ungarn war irgendwie cool. Und dann haben sie auch noch die grüne Grenze aufgemacht oder sie haben es zu einer grünen Grenze gemacht. Also neben den Polen waren die Ungarn eigentlich im Ostblock die Hoffnungsträger. Oder schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße mal unser weltweites Publikum. Ich glaube in dem Fall sogar die Ungarn noch eher als die Polen, weil Solidarność war natürlich als starker Impuls seiner Zeit in der ganzen Landschaft präsent. Aber die konkreten Ereignisse vor 30 Jahren haben natürlich die Ungarn beschleunigt. Insofern ja, auch für mich ziemlich traurig, dass heute mit Orbán, die treffen sich ja heute Merkel und Orbán in Sopron, dass da mit Orbán ja, sag ich mal, so eine schlimme Entwicklung eingetreten ist. Und es ist ja, sag mal, ein Witz der Geschichte, dass ja eigentlich die sogenannten Gulasch-Kommunisten, das heißt die Kommunisten, ja das aufgemacht haben ohne Zwang. Es hatte ja niemand dazu gedrückt damals vor 30 Jahren. Also es war eine Geschichte, die DDR-Flüchtlinge, die in der Botschaft saßen. Ich war damals im Sommer, wie ich höre es ja auch, war ich mal ganz kurz in Budapest und man merkte schon die Anspannung an in der ganzen Gegend. Dass die dann weg konnten, das haben die Ungarn einfach aus freien Stücken gemacht. Die waren ja, sagen wir, da nicht gar nicht gezwungen. Das ist schon bemerkenswert. Das war schon ein wichtiger Impuls für dieses Europa. Und umso trauriger ist es, dass es heute gerade Ungarn in dieser Position sich befindet. Nun, wir werden sehen.
Wir werden sehen. Und dieses 30-jährige Jubiläum, das ist ja schon was, um sich zurückzuerinnern. Und dann ist immer die Frage, wer die Geschichte schreibt. Wichtig ist, die sich immer wieder zu erzählen, weil sonst überdecken dann die Dokumentationen die eigene Erinnerung.
Ja, ich habe mich natürlich mit Geschichte sehr intensiv beschäftigt. Ich habe ja darüber geschrieben, deutsch-russische Geschichte. Es ist immer wieder sehr schwer, die eigenen Erinnerungen mit dem abzugleichen, was, sage ich mal, an Fakten bekannt ist. Und die Erinnerung macht uns auch Streiche, die zieht die Dinge zusammen, sie setzt sie in andere Zeitzusammenhänge. Also das richtig vernünftig zu machen, es gibt ja einen veritablen Streit darüber, wie ist es eigentlich zum diesem Herbst 89 in der DDR gekommen? Wer waren die Impulsgeber? Ist es der Druck von der Straße schlechthin gewesen? Waren es die neuen politischen Gruppierungen, Neues Forum, Demokratischer Aufbruch, die entscheidend waren? Also ja, auch die Parteien, die damals gegründet worden sind. Also da gibt es schon einen Kampf um die Deutung und ich glaube, der hört nicht auf, allein durch diese Jubiläen. Es wird viel geschrieben, aber im Kontext, welchen Anteil hat Ronald Reagan, welchen Anteil hat Gorbatschow, allein schon, wenn man die Frage manchen stellt, ob Ronald Reagan was damit zu tun hat, sind die schon verwundert, aber natürlich hat das alles mit dem zu tun und ich glaube, die entscheidenden Dinge sind nicht hier passiert, sondern ganz woanders.
Mhm. Das heißt, auch nach 30 Jahren ist noch sehr viel Ideologie dabei und sehr viel Emotionen und ein nüchterner Blick ist fast unmöglich.
Naja, es geht ja auch um, die Deutungshoheit bedeutet ja auch Anerkennung, Platz, selbst Einkommen. Ja, man kann ja von Geschichte auch leben, indem man sie für sich sozusagen interpretiert und beansprucht und da eifersüchtig darauf achte, dass keine anderen Deutungen entstehen. Es gibt ja in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine seit Wochen laufende Diskussion darüber, das heißt unterschiedliche Beiträge, unterschiedliche Sichten auf die Dinge, die einen sagen, nein, die damals die neuen politischen Kräfte waren entscheidend, dass überhaupt sowas stattgefunden hat, aus meiner Sicht auch. Die waren mutig, die sind auf die Straße zuerst gegangen, dann als die Masse merkte, es gibt keine blutigen Ereignisse wie in China, na dann sind auch noch mehr Leute dahin gegangen. Am Ende war aber der Sturz der Machtverhältnisse in der DDR das Werk nur von ein paar Prozent der Bevölkerung. Der Rest schaute damals, wie es so schön hieß in der Werbung, bei ARD und ZDF in der ersten Reihe zu. Hat sich dann gefreut und mitgemacht und heute will niemand mehr für vieles verantwortlich sein, weil die Geschwindigkeit, mit der das passierte, hat natürlich mit dazu beigetragen, dass die Verwerfung so stattgefunden haben, wie sie stattgefunden.
Ein Grund für den Zusammenbruch war natürlich also die wirtschaftlichen Verhältnisse und dass die DDR pleite war. Jetzt hören wir in den Nachrichten, die Wirtschaft schrumpft. Muss man ja sich klar machen.
Heute.
Ja, ganz aktuell. Wenn man sich das anschaut, man könnte sagen, wir können auf dem Niveau bleiben. Das geht aber nicht. Dieses kapitalistische Wirtschaftssystem ist einem Wachstumszwang unterworfen und sobald es kein Wachstum gibt, nur wenige 0,1%, dann reagiert die Börse, dieses scheue Reh und die Wirtschaft reagiert. Es ist ein Dilemma, oder?
Ja, aber das ist natürlich schon im 19. Jahrhundert theoretisch durchforstet worden, dass es Schwankungen gibt im Kapitalismus, Krisen, Abschwünge, Aufschwünge. Die Frage ist, wie gelingt es halbwegs vernünftigen Leuten heutzutage, diese Talfahrt vernünftig zu gestalten? Wir haben ja eigentlich jetzt 10 Jahre Wachstum hinter uns. Das war eine für ein Land wie Deutschland mit seiner hochentwickelten Industrie ein bemerkenswerter Zustand, dass das so lange angedauert hat. Ich bin tief überzeugt, die nächste Generation wird über diese Zeit als die goldenen Merkel-Jahre sprechen. Auch wenn da heute bestimmt Leute, die zuhören, schäumen und sagen, die Merkel und so weiter. Nein, wenn man das objektiv von der Seite betrachtet, ist es etwas anders. Und wir geraten jetzt natürlich in die Turbulenzen, die ja künstlich in Amerika, in China überall provoziert worden sind. Das heißt, wir sind Leidtragende dieser Entwicklung und können nur hoffen, dass es uns gelingt, wie es seinerzeit bei der Finanzkrise 2008, 2009, damals mit der Großen Koalition, Olaf Scholz damals war Arbeitsminister, damals gelang es eben mit viel Geschick, die Auswirkungen auf Deutschland sehr gering zu halten und das Land ist dann hinterher gefestigt aus dieser Krise hervorgegangen. Vielleicht haben wir nochmal das Glück, aber Donald Trump lässt uns da nicht viel Spielraum. Mhm. Er betreibt mit seiner Politik im Prinzip den Niedergang.
Unser Wohlstand ist natürlich auch auf Kosten der anderen, denen wir exportieren. Die Exportweltmeisterschaft ist die eine Sache. Wir lassen uns mal über die Geschichtsschreibung mal reden.
Nein, das streiten wir uns ja schon lange darüber. Nein, das ist ja nicht nur, wir machen ja nicht über Dumpingpreise unsere Geschäfte.
Über Dumpinglöhne, selbstverständlich.
Das, was die anderen wollen.
Na, aber da müssen wir mal eine komplette Sendung drüber machen. Es sind natürlich die Dumpinglöhne, die
da
das...
Da brauchen wir ordentlich einen Ökonom, wir sind beide Laien.
Ja, okay. Lassen Sie uns über Geschichtsschreibung reden. Wird man diese, Sie sind ja nun bewiesenermaßen kein CDU-Fan und Freund, trotzdem sagen Sie die goldenen Merkel-Jahre, wird man über diese Jahre auch sagen, das war der Niedergang einer der ältesten deutschen Parteien, die dann zu einer Kleinstpartei geworden ist. Das heißt, die SPD kann man begraben oder sagen, das ist also eine Randnotiz der Geschichte. Oder glauben Sie, dass sich die SPD berappeln wird?
Ich würde mal sagen, sie ist in einer sehr schweren Lage. Allein diese Spitzenkandidatenvorsitzenden-Suche zeigt ja, dass sie ausgebrannt ist an der Spitze. Damit ist sie aber nicht allein. Das Bemerkenswerte ist ja, in Frankreich oder in anderen Regionen Europas ist dieser Prozess viel schneller gegangen. Also der ist innerhalb von 3-4 Jahren vollzogen worden und man sieht gar niemanden, der da helfen kann an dieser Stelle. Was mich mehr beschäftigt ist, ich glaube, die SPD leidet unter einem Phänomen, unter dem auch andere Parteien zunehmend leiden, dass ein Teil der Bevölkerung nicht mehr an Fakten sich orientiert und nicht mehr an Argumenten sich reibt und sich überzeugen lässt, wenn etwas vernünftig ist, zu sagen, ja, das ist für dich gut. Überleg dir mal. Also ich sage mal, Mindestlohn, Grundrente. Das sind zwei Dinge, die die SPD mit sehr viel Konsequenz verfolgt hat oder verfolgt weiterhin. Eigentlich etwas, was sehr stark in den Osten hineinwirkt, weil hier die Erwerbsbiografien anders sind als im Westen und die Möglichkeit, irgendwas anzusparen, eben halt geringer waren. Aber sie wird trotzdem abgestraft und die Leute gehen in Massen zu politischen Kräften, die überhaupt nichts an dieser Stelle tun, die für sie überhaupt nichts tun, sondern nur irgendwelche Dinge verkünden, die allgemeinste Natur sind. Also es heißt, ein Teil unserer Wählerschaft hat sich aus dem rationalen Bereich in den irrationalen verabschiedet. Das ist nicht nur in Deutschland der Fall, das ist auch woanders, in Amerika, schauen Sie mal, oder auch in Italien oder Frankreich. Also das ist ein Phänomen, auf das wir noch keine Antwort haben. Ansonsten haben wir uns ja schon bei Zeiten unterhalten, das linke Spektrum hat sich in drei Parteien zerlegt und wenn Sie die zusammenzählen, dann kommen die schon wieder auf 45, zum Teil 48%, je nachdem, wie gerade die Wetterlage ist. Ähnlich ist es ja fast auf der anderen Seite. Die Zerlegung der CDU findet ja gerade statt, wenn ich diese Maßendiskussion nehme und die Irritationen, die damit zusammenhängen. Man hat eine lange Phase des Regierens hinter sich, sehr erfolgreich unter Merkel, aber man ist sozusagen, wie der Esel halt ist, dann geht er gerne aufs Eis und möchte gerne die Partei zerlegen, um dann hinterher traurig dran zu schauen, niemand will es gewesen sein.
Mhm. Dabei gibt es ja doch auch Veränderungen, die nicht ganz negativ sind, wenn man sich den Koalitionsausschuss anschaut. Die haben jetzt langsam gemerkt, dass für die Mieter, und das sind ja die meisten Menschen im Land, was getan werden muss und dass Mieter geschützt werden muss, das Eigentum verpflichtet, aber muss die Verpflichtung auch einfordern?
Richtig, es ist, der Markt regelt bei weitem nicht alles, wie das immer wieder verkündet worden ist. Er ist grausam zum Teil und man muss ihn bändigen. Das ist ja die soziale Marktwirtschaft, der Versuch, den Kapitalismus in irgendeiner Art und Weise in vernünftige Bahnen zu lenken. Und Sie haben vollkommen recht, wir sind hier in Erfurt oder in Thüringen, weil wir eher ländlich strukturiert sind, ich meine jetzt auch Erfurt mit 200.000 Einwohnern, ein paar mehr, ist das ja keine wirklich große Stadt. Das heißt, wir haben das Problem nicht so brisant, wie es vielleicht in den großen Ballungsräumen ist. Du kannst ja um Erfurt herum, Kreis Sömmer, da können Sie sicherlich für sehr wenig Geld ganze Landgüter kaufen und von dort aus in Viertelstunde oder wie auch immer nach Erfurt kommen. Das ist in Berlin immer noch fast zentrale Lage, wenn Sie das machen, oder in München. Das heißt, das hat sich sehr zugespitzt, was mich immer wieder verwundert. Das ist ja nicht anders wie beim Lehrermangel, und der ist ja völlig unabhängig von Parteien entstanden. Ja, also das heißt, ob da CDU regiert hat, ob die Grünen regieren oder ob die SPD oder die Linken regieren. Es ist überall die gleiche Krisensituation, obwohl man natürlich mit einem Computerprogramm anhand der Daten, wie viele Kinder geboren werden, eigentlich fast, sagen wir mal, platzgenau ausrechnen kann, wie viel Lehrer und wie viel Stühle man für die Schüler braucht in den nächsten 10 Jahren oder in den nächsten 5 Jahren. Das heißt also, wir sind da noch ziemlich weit davon entfernt, vernünftig die Dinge zu strukturieren und reagieren dann tatsächlich mit sozusagen fast wie die Feuerwehr, und so ist es bei den Mieten geschehen. Man hat erstmal neoliberal, das ist immer noch dieses neoliberale Denken der End 90er, Anfang 2000er Jahre, das macht ja alles der Markt, das ist Unsinn, der Markt interessiert sich nur, dass er gut Geld Profit macht, der Rest, was mit den Leuten wird, interessiert ihn nicht. Und insofern sage ich mal, ist es richtig, wenn sie die Bremse verlängern für die Miete, und das müsste noch viel schärfer sein, dieses Instrument.
Haben wir was vergessen, Herr Lochthofen?
Ach, wir haben laufend immer was vergessen, weil, sagen wir mal, Hongkong allein, was da sich entwickelt, das ist ja nicht zu übersehen, dass es eine veritable Krise ist. Wir haben natürlich auch hier in Europa weiterhin unsere Geschichten, aber ich sag mal, wir haben auch nur wenig Zeit, wir beide. Und im Übrigen kennen wir uns ja nicht überall 100% genau aus. Und mit Blick auf die Wahlen wird uns jetzt in nächster Zeit ja doch einiges beschäftigen. Wir müssen ja sehen, was ergibt dieser 1. September für Thüringen. Hat Thüringen eine Chance, die gleichen Dummheiten, die Sachsen und die Brandenburger offensichtlich machen, zu vermeiden.
Aber vielleicht können wir ein paar Anregungen geben, über Sachen zu streiten, zu diskutieren, sich zu unterhalten. Ist ja wichtig, eine Position sich zu erarbeiten, eine Streitkultur auch zu lernen. Das ist ja.
Wir sind doch sehr kulturvoll, wir zwei.
Wir versuchen das zumindest.
Nicht wirklich weh. Es sei denn, Sie unterbrechen mich laufend.
Nein, ich versuche das auch, aber wir sind ja beide noch
gut
am Lernen.
Gut erzogen, meinen Sie.
Bitte?
Gut erzogen.
Ja, so weit, so gut. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder um die gleiche Zeit, und bis dahin alles Gute. Tschüss.
Ich hoffe doch, dass wir die Zeit finden, und grüße unsere Zuhörer, natürlich heute im Besonderen in Argentinien.
Tschüss.
Tschüss.